True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24-Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der Region.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des OVB24-Podcasts True Crime zwischen Inn und Alpen.
In den ersten drei Folgen haben wir uns ja mit dem Fall Eiskeller beschäftigt. Ab sofort behandeln wir in jeder Folge einen neuen Fall. Dieses Mal geht es um eine wirklich hinterhältige Attacke, die das Leben eines Rosenheimers für immer verändert hat. Ein versuchter Mord direkt vor der eigenen Haustür. Julian, du hast diesen Fall von Anfang an begleitet. Magst du uns mal erzählen, was sich da am Abend des 13. Mai 2024 abgespielt hat?
Eigentlich war es ein ganz normaler Montagabend. Der Rosenheimer, damals 31 Jahre alt, genoss seinen Feierabend in seiner Wohnung im Norden der Stadt. Das ist ein Mehrparteienhaus, 7 Stockwerke hoch, etliche Wohnungen, mitten in einem ruhigen Wohngebiet. Plötzlich klingelt es an seiner Wohnungstür. Es muss so gegen 21.30 Uhr gewesen sein. Später wird er aussagen, dass er dachte, dass es vielleicht ein Nachbar ist oder ein Paketbote, der ihm noch ein Päckchen vorbeibringen möchte. Er geht zur Tür, macht nichts ahnend seine Wohnungstür auf und kann nur noch aus dem Augenwinkel schemenhaft eine dunkle Person erkennen. Vermummt war sie in einer Trainingsjacke und ungefähr so 1,70 bis 1,80 groß soll sie gewesen sein. Dann erkennt er im nächsten Moment noch eine kleine Bewegung aus dem Augenwinkel und plötzlich ist da nur noch Schmerz überall am ganzen Körper, am Oberkörper, im Gesicht, an den Beinen, aber besonders im Gesicht, rund um die Augen. Im nächsten Moment schlägt der damals 31-Jährige nur noch die Tür zu, rennt ins Bad. Zu dem Zeitpunkt kann er schon gar nichts mehr sehen oder kaum noch. Er reißt sich die Klamotten vom Leib, springt unter die Dusche und wählt den Notruf. Minuten später treffen dann schon die ersten Polizisten ein und was sie zuerst wahrgenommen haben, war ein stechender, beißender Geruch im Treppenhaus.
Wie die Polizisten, die am Tatort ankamen, die Situation sahen, das schildert uns Robert Maurer, Hauptkommissar bei der Polizei in Rosenheim.
Vor Ort war da eine Person mit erkennbaren Rötungen und Verletzungen im Oberkörper sowie im gesamten Gesichtsbereich, so wie die Kollegen das nach Verständigung vor Ort festgestellt haben. Mit Mitteilung an uns wurde selbstverständlich sofort der Rettungsdienst alarmiert und zusammen mit dem Rettungsdienst waren wir dann am Ereignisort.
Die Polizisten haben später dann auch geschildert, dass sie bereits im Eingangsbereich Pfützen von einer hellen Flüssigkeit erkannt haben und am Türstock soll es auch schon Verätzungen gegeben haben. Zu dem Zeitpunkt hatte das Opfer wohl dann auch schon ein trübes Auge, was wohl recht eindeutig zu erkennen war. Der Rosenheimer hat ihn dann auch sofort geschildert, was in den vergangenen Minuten passiert sein soll. Und daraufhin sind zahlreiche Einsatzkräfte in den Rosenheimer Norden geeilt und haben eigentlich das komplette Wohngebiet abgeriegelt und abgesucht.
Ich kann mir vorstellen, dass die Aufregung in dem Wohngebiet groß war.
Es ging tatsächlich. In den Tagen nach dem Vorfall konnte ich mit einigen Anwohnern aus dem Bereich sprechen. Kaum jemand hat tatsächlich etwas mitbekommen davon. Sie haben alle berichtet, dass man nichts gehört oder gesehen hat, nur als vor den Fenstern überall Blaulicht war. Aber sonst war tatsächlich relativ wenig davon mitzubekommen. Das Einzige war, das schilderte später vor Gericht dann eine Anwohnerin, dass es kurz zuvor bei ihr geklingelt hat und eine männliche Stimme gesagt hat, sie habe sich ausgesperrt und ob man sie reinlassen könnte. Im Nachgang hat vieles darauf hingedeutet, dass es wohl der Täter war.
So ein brutaler Überfall an der Haustür klingt wie ein absoluter Albtraum. Wie schwer war denn der Mann dann verletzt?
Es war noch am Abend klar, wie Robert Maurer schon gesagt hat, dass es sich um ein flüssiges Säuregemisch gehandelt haben muss, das dem Rosenheimer drüber geschüttet wurde. Die Flüssigkeit war so ätzend, dass er sehr schwere Verletzungen hatte. Verätzungen der Hornhaut, Verbrennungen sowie weitere Verätzungen am Gesicht, am Hals, an beiden Oberschenkeln, beiden Armen. Infolgedessen hat er auch ein akutes Nierenversagen erlitten. Er wurde dann im Rosenheimer Krankenhaus erst versorgt, da war aber relativ schnell klar, dass es sich doch um noch schwerere Verletzungen handelt und wurde unmittelbar am Abend in eine Spezialklinik nach München verlegt, wo er an den Augen notoperiert wurde. Bereits in der Tatnacht stand noch fest, dass er bleibende Schäden davontragen wird. besonders im Gesicht. Und auch während der Verhandlung vor Gericht konnte man dann erkennen, als Außenstehender, dass die Verätzungen bleibend im Gesicht sind, teilweise zumindest.
Der angegriffene Rosenheimer hatte doch lediglich einen vermummten Mann gesehen. Wie lange dauerte es denn, bis dem Täter auf die Spur kam?
Ungefähr 1,5 Wochen. Das teilte die Polizei damals mit, dass man ungefähr so 10 Tage nach der Tat einen 40-Jährigen aus dem Landkreis Traunstein verhaftet hatte. Auf die Spur kamen sie ihm, weil tatsächlich der Rosenheimer noch in der Tatnacht einen Verdacht geäußert hat, wer es gewesen sein könnte. Und gegen den damals 40-Jährigen ermittelte die Polizei dann auch umgehend und erhob dann auch relativ bald Anklage wegen versuchten Mordes aus Heimtücke.
Was versteht man denn unter Heimtücke eigentlich?
Nun ja, Heimtücke ist eines der Mordmerkmale, die verwirklicht sein müssen, damit es sich um Mord handelt. Und bei der Heimtücke ist es so, da ist das Opfer arg oder wehrlos. Was bedeutet, man muss in dieser Situation nicht mit einem Angriff rechnen und hat eigentlich keine Chance, sich tatsächlich gegen den Angriff zu verteidigen.
Und warum hat man sich dann bei diesem Fall auf das Mordmerkmal Heimtücke geeinigt?
Naja, es hat ja direkt an der Tür unmittelbar geklingelt. Die Tür war geschlossen, er hat nicht wirklich durch den Spion jemanden erkennen können. Vermutlich hat sich der Täter auch so ein bisschen links neben der Tür oder rechts neben der Tür versteckt, eben dass man nicht durch dieses kleine Guckloch in der Tür was erkennen konnte. Und deswegen war er eben arg und wehrlos, weil wenn es um 9:30 an deiner Tür klingelt, musst du jetzt nicht davon ausgehen, dass dich jemand körperlich derart attackiert.
Der Rosenheimer war ja lediglich verletzt worden, also lediglich in Anführungsstrichen. Warum lautete der Tatvorwurf dann auf versuchten Mord?
Das hat die Staatsanwaltschaft noch im Mai oder Ende Mai damals recht gut erklärt. Aufgrund der Gefährlichkeit des Stoffes, der Säure, die da verwendet wurde, die war so gefährlich, dass man davon ausgehen muss, dass man so einen Vorfall auch eben nicht überlebt. Und deswegen gingen sie auf versuchten Mord.
Wir wissen jetzt, es war ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein. Hatten die beiden Männer irgendeine Verbindung zueinander?
Da muss man tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Der 31-Jährige oder damals 31-Jährige, das Opfer, war leidenschaftlicher Bergsportler, tatsächlich auch Eiskletterer. Über den Bergsport lernte er damals eine 37-jährige Rosenheimerin kennen, die auch beim Alpenverein war. Die beiden haben im Laufe der Zeit immer mal wieder Bergtouren unternommen oder Skitouren. Was er zu dem Zeitpunkt nicht wusste, die 37-Jährige hatte mit dem 40-Jährigen aus dem Landkreis Traunstein zuvor eine Beziehung.
Die Frau hatte also eine Beziehung mit dem damals Tatverdächtigen. Die wurde dann beendet und dann kam sie mit dem späteren Opfer zusammen. War das quasi eine Tat eines eifersüchtigen Ex-Partners?
Das war zunächst gar nicht so eindeutig, weil die Beziehung der 37-jährigen Rosenheimerin und des Tatverdächtigen war zum Zeitpunkt der Tat schon beendet. Also die waren da nicht mehr zusammen, hatten aber nach wie vor auch nach Beendigung der Beziehung weiterhin Kontakt. Es wurde damals erzählt, dass man sich tatsächlich sehr viel auf WhatsApp unterhalten hat. Es war wohl auch gar nicht so lange her, dass man nochmal körperlich sich näher gekommen ist. Aber damals vor Gericht sagte sie aus, dass man sich auseinandergelebt hat. Also sie waren offiziell kein Paar mehr zu dem Zeitpunkt. Allerdings hat die 37-Jährige wohl dann eben auch zunehmend auch zu Beziehungsende schon mehr alleine unternommen und war wohl auch mit dem späteren Opfer sehr viel in den Bergen unterwegs.
Aber war sie dann mit dem späteren Opfer in einer Beziehung oder war das nur eine Freundschaft?
Das, glaube ich, können letztendlich nur die beiden beantworten. Also ein Paar waren sie wohl nicht, aber es soll einen Kuss gegeben haben, von dem der 40-Jährige auch wusste. So ging die Staatsanwaltschaft natürlich dann irgendwann davon aus, dass es sich um eine Tat aus Eifersucht gehandelt haben muss oder könnte. Und es wurde dann auch im Laufe des Prozesses, der ungefähr ein Dreivierteljahr nach der Tat dann begonnen hat, auch immer deutlicher, dass es tatsächlich aus Eifersucht gewesen sein muss und dass der Mann aus dem Landkreis Traunstein, wie es der Richter irgendwann später formuliert hat, den Rosenheimer auch einfach aus dem Weg räumen wollte oder tatsächlich doch die Säure so verunstalten wollte, dass der für die damalige oder ehemalige Freundin nicht mehr so attraktiv ist, wie es der Richter damals ausführte.
Also das klingt jetzt natürlich nach einem super gefährlichen Stoff. Was ist denn Flusssäure eigentlich für alle, die jetzt vielleicht im Chemieunterricht nicht ganz so gut aufgepasst haben?
Flusssäure ist eine ätzende Säure, wie der Name schon sagt. Tatsächlich war es auch so, dass zunächst angenommen wurde, dass es sich bei der, ich sag mal, Tatwaffe um Salzsäure handelt. Auch eine Säure, aber bei weitem nicht so gefährlich. Erst im Zuge der Ermittlungen wurde dann klar, dass es sich eben um diese Flusssäure handelt. Flusssäure ist eine Fluorwasserstoffsäure. Das ist eine farblos stechend riechende Flüssigkeit, die extrem stark auf der Haut ätzt. Im Prozess war dann tatsächlich auch ein Chemiker des Bayerischen Landeskriminalamtes da, der beschrieben hat, wie gefährlich diese Säure ist. Er meinte, selbst auf einer Fläche von 10 auf 10 Zentimeter kann diese Flüssigkeit, egal an welcher Körperstelle, extrem schwere Verletzungen verursachen. Wie gefährlich? Das hat uns Professor Dr. Eier vom Klinikum in München rechts der Isar nochmal ausführlich erklärt.
Flusssäure hat im Vergleich zu anderen Säuren die unangenehme Eigenschaft, dass sie besonders tief ins Gewebe eindringt und das häufig am Anfang auch nicht in der Schwere abzuschätzen ist oder auch von den Patienten häufig initial gar nicht so bemerkt wird. Also die bemerken vielleicht einen Flüssigkeitskontakt, vielleicht auch ein bisschen brennen und dann entsteht im Verlauf, aber eben verzögert, mal wie eine Rötung. Und diese Verätzung kann sich in die Tiefe letztendlich voranschreiten und dann zu tiefreichenden Gewebeschäden führen. Und das ist eben im Gegensatz eben zu anderen Säuren wie der Salzsäure oder der Salpetersäure oder der Schwefelsäure, wo in der Regel relativ schnell nach Kontakt der Schaden zu sehen ist.
Das hört sich sehr gefährlich an. Jetzt muss ich schon fragen, wie kommt man denn an einen so gefährlichen Stoff? Man kann ja fast so sagen, eine chemische Waffe.
Also im Baumarkt kann man sich nicht so einfach kaufen. Es wird tatsächlich recht oft in irgendwelchen Betrieben verwendet und darüber kann man sich es dann auch bestellen, tatsächlich übers Internet. Aber wie es bei vielen Säuren der Fall ist, muss man dann seinen Namen angeben, man muss auch den Verwendungszweck angeben. Also da sind schon gewisse Hürden daran geknüpft, dass man überhaupt solche Säuren kaufen kann.
Wie hat denn der Angeklagte diese Hürden überwunden?
Das kam dann im Prozess tatsächlich raus, weil nachdem eben der Rosenheimer, das Opfer, in der Tatnacht noch den Verdacht geäußert hat, dass es eben der Mann aus dem Landkreis Traunstein gewesen sein könnte, da eben da Probleme mit der Ex-Freundin gegeben hat, mit seiner Bergpartnerin, hat er eben schon in der Tatnacht geäußert, dass es er sein konnte. Daraufhin hat im Zuge der Ermittlungen die Polizei und Staatsanwaltschaft die Räume des 40-Jährigen durchsucht und dort fand man dann tatsächlich Gefäße, Behälter mit dieser Flusssäure, wo auch eindeutig seine DNA drauf war. Wie im Prozess dann zu hören war, hat er, das wollte er tatsächlich so gemacht, dass er die Säure im Internet bestellt hat in seine Firma. Da konnte er natürlich dann leicht einen Verwendungszweck angeben, allerdings unter einem falschen Namen. Also er hat da nicht seinen eigenen Namen hingeschrieben, sondern hat zur Bestellung einen Fantasienamen angeben. Da stand tatsächlich dann auch auf diesem Versandkärtchen, was auf Päckchen drauf ist, diesen Namen gab es in der Firma nicht.
Das heißt, er hat sich das im Internet bestellt. Wie kann man sich das denn mengenmäßig vorstellen? Wir haben jetzt gehört, das ist wahrscheinlich schon der kleinste Kontakt, ziemlich schmerzhaft. Wie viel hat er denn dem Rosenheimer da drüber gekippt?
Es war wohl tatsächlich rund ein halber Liter, also gar nicht wenig. Und wie auch immer wieder gesagt wurde, das Opfer war am kompletten Oberkörper bei Eintreffen der Rettungskräfte gerötet, im ganzen Gesicht. Sein T-Shirt war durchtränkt mit dieser Flüssigkeit. Und auch das hat später ein Mitarbeiter vom Landeskriminalamt ausgesagt, wenn das Opfer nicht so geistesgegenwärtig reagiert hätte und sich das T-Shirt vom Leib gerissen hat und sich abgeduscht hätte, hätte er es wahrscheinlich nicht überlebt, weil zu Verletzungen mit Flusssäure in diesem Zusammenhang gibt es wohl relativ wenig Erfahrungswerte, weil viele Opfer es einfach nicht überleben.
Das ist ja eigentlich auch Wahnsinn, dass man dann in so einer Situation so eine Reaktion zeigt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich in dem Fall so weit gedacht hätte, mir da die Kleider vom Leib zu reißen und unter die Dusche zu steigen.
Ja, es ist tatsächlich sehr bemerkenswert, aber auch in seiner Aussage hat das Opfer tatsächlich dann gesagt, dass als er die Tür aufgemacht hat und diese vermummte Person gesehen hat, da dachte er schon, jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Also er war irgendwie schon darauf vorbereitet und hat dann tatsächlich einfach richtig reagiert, was ihn wohl vor noch schwereren Verletzungen oder sogar schlimmeren bewahrt hat.
Das war also eine ziemlich brutale Tat. Wie ist denn die Polizei dem Täter dann auch überhaupt auf die Spur gekommen?
Wie gesagt, ein Aspekt war die gefundenen Behälter mit Flusssäure in der Firma. Da war auch ein Handschuh dabei, damit man damit umgehen kann, ohne sich selbst zu verletzen. Und eben die Aussage des Opfers, dass da wohl ein bisschen Ärger bestand oder der Verdacht zumindest, dass es gewesen sein konnte. Die letztendliche Spur gab es aber dann ganz anders, weil auch das Opfer sagte später aus, im Vorfeld der Tat hat er immer wieder über WhatsApp mit einer Frau geschrieben, die sich Silvia nannte. Aber niemand in seinem kompletten Umfeld oder Freundeskreis kannte eine Silvia. Diese Silvia hat ihn Fragen gestellt über den Bergsport, auch über persönliche. Irgendwann soll auch mal danach gefragt worden sein, wo er denn wohnt und sowas. Und da kam dann schon der Verdacht, dass ich irgendwie das nicht so ganz abgespielt haben kann, dass es sich um eine tatsächliche Silvia handelt.
Wenn mich jetzt jemand Fremdes anschreiben würde, da würde ich schon mal hinterfragen, wer das eigentlich ist. Hat er sich da nicht gefragt, woher dieser Kontakt mit dieser Silvia auf einmal kommt?
Er war wohl misstrauisch, aber aufgrund seiner Funktion im Bergsport, wo immer mal wieder Interessierte sich melden, du, wie ist es mit dieser Bergtour, kann man die Skitour machen, ist es schwierig, war es wohl gar nicht in erster Linie so unwahrscheinlich, dass ihn da fremde Personen anschreiben haben können.
Also ist der Kontakt mit dieser besagten Silvia über den Bergsport entstanden?
So scheint es so, dass es halt ein großer Punkt immer, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sich vieles um den Bergsport oder auch Skitouren drehte. Weil da waren tatsächlich auch der 40-Jährige, die 37-Jährige, auch als das Opfer, waren alle drei sehr leidenschaftlich in dieser Sparte mit dabei.
Wie fand die Polizei überhaupt heraus, dass er es war, der sich hinter dem Namen Silvia versteckte?
Im Zuge der Ermittlungen kam dann eben einfach raus, dass es keine Silvia gibt. Und da wurde die Polizei halt dann hellhörig und hat das mal überprüft. Und dann kam eben raus, dass die Nummer, die zu Silvia gehört, zu einer SIM-Karte gehört, die der 40-Jährige gekauft hat. Die hat er in einem Fachgeschäft in Traunstein gekauft. Da konnte er, also der Kauf konnte nachgewiesen werden anhand von Bildern. Und so wurde dann langsam so die Schlinge immer enger gezogen, weil es wurde eindeutig diese Nummer eben nicht zu einer Silvia zugeordnet, sondern zu dem 40-Jährigen. Und erschwerend kam hinzu, dass diese Nummer, die eigentlich Silvia gehört, wenig später in den Ermittlungen nochmal aufgetaucht ist, nämlich bei der Bestellung der Flusssäure. Weil, wie vorhin schon gesagt hat, man muss da sehr viele persönliche Angaben machen, wenn man diese Säure bestellen muss. Und in diesem vermutlich Bestellformular war wieder die Handynummer von Silvia hinterlegt. Was das zweite Indiz war, dass die Handynummer von Silvia eindeutig zu dem 40-Jährigen gehört.
Wie hat denn die Polizei konkret den Tatabend rekonstruieren können?
Das war tatsächlich einer der Knackpunkte. Da der Verteidiger von vornherein gesagt hat, man muss erstmal nachweisen, dass der 40-Jährige, wie gesagt, aus dem Landkreis Traunstein, tatsächlich die rund 70 Kilometer von seiner Heimatadresse zum Tatort nach Rosenheim gekommen ist. Es war nichts darüber bekannt, ob da irgendein Auto gefahren ist. Auch Handydaten haben das nicht belegt. Da der 40-Jährige tatsächlich sehr viel vorbereitet hat. Er muss wohl am Tatabend gesagt haben, er geht jetzt länger spazieren und war auch so, ich will jetzt nicht sagen schlau, aber so vorbereitend, dass er tatsächlich alle Mobilgeräte zu Hause gelassen hat, damit er eben nicht nachgewiesen werden kann, wo er zu welchem Zeitpunkt an diesem Tatabend war. Es stellte sich zwar dann noch die Frage, wie er eben diese 70 Kilometer zurücklegen konnte, weil auch keines der Fahrzeuge, die man dem 40-Jährigen zuschreiben konnte, da war nicht klar, welches sich an diesem Abend bewegt hat. Also seine eigenen hat er wohl nicht gefahren an dem Tag. Es gab noch die Möglichkeit eines Mietwagens oder des Autos seiner Mutter. Aber es war gar nicht so einfach, ihm das nachzuweisen, dass er tatsächlich in Rosenheim war an dem Abend. Und das versuchte auch die Verteidigung dauernd in Frage zu stellen und brachte zum Beispiel so Punkte auf, dass angeblich ein verdächtiges Fahrzeug im Vorfeld der Tat in dem Wohngebiet rumgefahren ist. Da waren schon die Versuche da, dass man eben diese Entfernung nicht nachweisen kann, dass er die zurückgelegt hat.
Dann konnten die Ermittler also nie wirklich feststellen, mit welchem Auto er überhaupt aus dem Landkreis Traunstein nach Rosenheim gefahren war, oder?
Letztendlich hat es auch keine große Rolle mehr gespielt. Natürlich haben sie jetzt nicht klar gesagt, er ist mit diesem und jenem Auto nach Rosenheim gefahren. Was klar war, er ist definitiv nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Es hätte auch niemals geschafft. Es muss ein Auto gewesen sein. Aber die anderen Indizien, dass die Flusssäure bei ihm mehr oder weniger in der Halle stand, dass diese Nummer, über der er die Adresse des Opfers rausgefunden hat, zu ihm gehört und eine falsche Identität vorgegaukelt hat, die waren einfach zu erdrückend, dass diese Rolle oder dass die Rolle des Autos gar nicht mehr so groß war.
Das klingt jetzt alles schon sehr durchdacht, sehr durchgeplant und auch weit im Vorfeld geplant. Wie hat das Gericht denn dann diese Tat beurteilt?
Obwohl die Beweislage eigentlich erdrückend war, war es dennoch ein Indizienprozess letztendlich, weil es gab ja keinen Zeugen oder keinen klaren Beweis, dass es der 40-Jährige war. Wie man aber dennoch das Ganze zusammengesetzt hat, verrät uns Simeon Feuerstein. Er ist ein Rechtsanwalt aus München und hat damals den Rosenheimer als Nebenklagevertreter im Prozess begleitet.
Speziell hat den Fall gemacht, dass wir zwar ganz viele Indizien hatten, aber es gab keine tatsächlichen Beweise, dass der später Verurteilte tatsächlich vor Ort war. Es gab keine Zeugenaussagen, die den Täter vor Ort gesehen hätten. Es gab kein DNA-Material, das vor Ort gefunden wurde. Es gab auch keine Handy-Auswertung, die belegt hätte, dass der Täter tatsächlich vor Ort war. Das hatten wir alles nicht. Wir hatten viele Indizien, aber zunächst keine tragfähigen Beweise. Und erst im Laufe des Prozesses, beziehungsweise aber auch schon während der polizeilichen Ermittlungen, hat sich rauskristallisiert, dass wir ganz viele einzelne Puzzleteile hatten. Und diese einzelnen Puzzleteile, die haben sich am Ende schon perfekt zusammengefügt, dass am Ende klar war, dass der Angeklagte hier auch der Täter war. Und deswegen wurde er schlussendlich auch verurteilt.
Wie wir jetzt gehört haben, waren das einige Puzzleteile, die da zusammengefügt haben werden müssen. Am Ende hat es aber doch recht geplant gewirkt. Wie hat denn das Gericht da in dem Fall dann geurteilt?
Das Gericht hat dem Angeklagten unterstellt, dass er sich das eiskalt überlegt hat. Was er machen muss, hat es vorbereitet, hat sein Handy weggelegt, hat ein anderes Fahrzeug genommen. Und so kamen sie letztlich zu dem Schluss, dass er für 9 Jahre wegen versuchten Mordes ins Gefängnis muss. Und der Richter Ziegler war damals davon überzeugt, dass der 40-Jährige einfach seinen Nebenbuhler aus dem Weg räumen wollte, damit er die Frau für sich alleine hat, weil er hatte wohl die Sorge, dass er durch den Jüngeren ersetzt wird, dass der sportlicher ist, und hat halt wohl einfach aus Eifersucht gehandelt.
Das klingt ziemlich eiskalt. Julian, du warst bei Gericht vor Ort. Wie hast du den denn erlebt? Hat er sich da auch so eiskalt gegeben?
Überhaupt nicht. Und das haben auch viele Zeugen, die ausgesagt haben, geschildert, dass der eigentlich keiner Fliege was zuleide tun kann, dass er sogar die 37-Jährige, die eigentlich extrem wohl auch unter diesem Prozess gelitten haben muss, ich meine, es ging um beide Männer, hat gesagt, dass der 40-Jährige ein extrem harmoniebedürftiger ist und nie auf Streit aus ist, kein aggressiver ist. Und er war auch überall beliebt. Er war in vielen Vereinen im Ort. Er war überall engagiert. Er machte nicht den Eindruck, als wäre er jemand, der sowas tatsächlich wochenlang plant und eiskalt losstellt und so eine Tat begeht.
Gab es denn vor Gericht mal ein Geständnis vom Angeklagten oder hat er die ganze Zeit geschwiegen?
Nein, der Angeklagte hat eigentlich durchgehend geschwiegen, weil es war ja, wie gesagt, ein Indizienprozess, da ist es eigentlich üblich, dass man schweigt. Er hat für mich immer einen sehr ruhigen Eindruck gemacht, aber auch, dass er sich, glaube ich, schon auch bewusst war, was da passiert ist.
Wissen wir denn, wie es dem Opfer dieses Angriffs heute geht?
Das ist eine gute Frage. Der Richter hat es damals in seiner Urteilsbegründung so beschrieben, dass der Rosenheimer ein wahres Martyrium durchlebt hat. Nachdem er da in der Spezialklinik war, wie hat er damals gesagt, es wurde täglich an ihm irgendwie rumgedoktert. Durch die Verletzungen konnte eine Zeit lang tatsächlich auch nur an Krücken gehen, hat kaum was gesehen, wusste eigentlich gar nicht so, was um ihn rum passiert und ist bis heute vom Sehvermögen sehr, sehr eingeschränkt. Also er hat damals gesagt, er kann sich inzwischen wieder in einem Raum zurechtfinden, sieht aber auf beiden Augen nicht mehr wirklich gut, musste seinen Beruf aufgeben, kann tatsächlich nur noch bei bester Sicht und mit Begleitung in die Berge gehen. Also er hat sehr gravierende Folgen von der Attacke davongetragen. Wie es ihm heute geht, war tatsächlich nicht herauszufinden. Aber wie ihn sein Anwalt auch während des Prozesses erlebt hat und wie er seine Gefühlswelt wahrgenommen hat, auch das hat uns Simeon Feuerstein erzählt.
Jeder, der meinen Mandanten in dem Prozess erlebt hat, jeder, der seine Aussage gehört hat, jeder, der ihn gesehen hat, wird mir, denke ich, zustimmen, dass er hier in dem Prozess extrem gut ohne Belastungseifer ausgesagt hat, dass er sehr neutral ausgesagt hat und dass er im Rahmen dessen, wie es ihm gesundheitlich ging, auch das Beste aus seiner Situation gemacht hat und da nicht in Selbstmitleid verfallen ist, sondern da wirklich stark und gut ausgesagt hat.
Nach all dem, was wir jetzt gehört haben über diesen Fall, was war jetzt das Besondere daran?
Was diesen Fall besonders macht, ist die Wahl der Tatwaffe. Man kennt Tötungsdelikte mit stumpfen Gegenständen, wie man immer so schön sagt, Schusswaffen oder Messern oder sonstiges. Aber dass jemand zur Säure greift, vor allem zu dieser Säure, die so extrem gefährlich ist und jemand anderen drüber schüttet, ist sehr, sehr außergewöhnlich. Wie außergewöhnlich, das hat uns auch Simeon Feuerstein aus der Sicht eines Rechtsanwalts nochmal gesagt.
Dieser Fall war in juristischer Hinsicht nicht wirklich außergewöhnlich für mich, aber er war in tatsächlicher Hinsicht außergewöhnlich. In meiner Praxis habe ich viele Fälle mit Schusswaffen oder mit Dolchen, mit Messern, mit anderen gefährlichen Werkzeugen. Sowas gibt es in meiner Praxis öfters. Aber ein solcher Säurefall, das war doch was Außergewöhnliches.
Dass solche Fälle, wo Täter Säure benutzen, auch in Rosenheim oder vor allem in Rosenheim sehr, sehr selten sind, das hat uns zum Abschluss Robert Maurer gesagt.
Ich bin nunmehr seit über 25 Jahren bei der Polizeiinspektion Rosenheim und dies war bis dahin der erste mir bekannte Fall und auch im Nachgang ist mir so ein Fall nicht bekannt.
Damit sind wir am Ende dieses Falls angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder zu einem neuen Fall aus der Region Rosenheim.
Und wenn ihr jetzt noch mehr Infos und Fotos zu diesem Fall sehen wollt, findet ihr den Link dazu in den Shownotes.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24 Podcast mit wahren Kriminalfällen aus der Region. Überall, wo es Podcasts gibt, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst.